ChatGPT dann wirklich rauskam und wirklich so nutzbar war, das war November, Dezember 22. Bin wiedergekommen nach so ein paar Monaten Elternzeit und es explodiert und man hat die Maschine benutzt und irgendwie Anfragen gestellt und es war einfach nur, oh mein Gott, was ist denn jetzt hier passiert?
Hey zusammen, ich bin Sören Elser.
Und ich bin Ralf Gehre.
Und das hier ist Digitalisierung Pro Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute bin ich hier mit Timo Möller. Timo hat schon sehr früh den Weg in die KI und Machine Learning gewagt, unter anderem mit Natural Language Processing und LLMs hat er sich sehr früh beschäftigt im Rahmen seines Unternehmens DeepSet und den daraus resultierenden Open-Source-Projekt Haystack. Wollen heute darauf einsteigen, wo er die KI sieht, wo die Reise hingeht aus seiner Sicht, seine Erfahrungen auch im Thema Open-Source-Entwicklung. Insofern, Timo, freue mich mega, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Wir kennen uns ja auch persönlich über das Handball. Genau, und ich freue mich voll, mit dir über AI reden zu können und zu schauen, wo die Reise hingeht, weil es ist wirklich super spannendes Feld. Und ich glaube, auch viele Entwickler auch sind daran interessiert, wollen in diese Richtung etwas machen.
Ja. Ja, genau, sehr cool. Du hast ja schon ganz weit vor dem KI-Hype dich mit dem Thema beschäftigt, aber ganz zum Start magst du vielleicht mal 2, 3 Sätze über dich und deinen Werdegang verlieren, was dich so bewegt.
Ja, ich habe tatsächlich Data Science studiert. 2006 war das. Und ich hatte immer schon eine Affinität zu Computern, über Computerspiele natürlich am Anfang, über Poker, Online-Poker dann. Aber diese Verknüpfung von Machine Learning, von lernenden Maschinen, die nicht anhand von Regeln programmiert werden, sondern anhand von Daten und Mustererkennung, das hat mich immer schon fasziniert und es war immer sehr nah an dem, was ich dachte, zumindest wie wir Menschen auch lernen, wie das menschliche Gehirn so funktioniert auf einem sehr abstrakten Level. Deswegen hat mich das super fasziniert. Und ich habe dann auch meinen ersten Job, Machine Learning Engineer, jetzt mehr in Richtung Ad-Tech, also Recommendations gemacht, aber dort auch gerade ganz viel mit Textverbindungen. Also wenn Sie diesen Artikel sehen, welche anderen Artikel gefallen Ihnen? Und wann war das? 2014 dann. Ich habe noch relativ lange Auszeit genommen, auch nach dem Studium und eigentlich gar nicht so viel gemacht mit Programmieren. Aber da 2014 dann angefangen mit NLP und zu sehen, dieser Traction, was es alles ging. Also früher waren die Methoden wirklich sehr, sehr rudimentär, basierend auf Wortvergleichen. Welches Wort kommt jetzt wie oft in diesem Text drin vor? Und das dann vergleichen zu vektorbasierten Methoden, also dass man alles quasi in mathematischer Darstellung macht und das so vergleicht. Das war so, glaube ich, der Hauptunterschied. Und das ist wirklich faszinierend zu sehen, wenn man das Ganze hochskaliert, diesen mathematischen, vektorbasierten Ansatz, dann kommen wir quasi zu den LLMs wie GPT 3.5, ChatGPT ist genutzt, nutzen. Und wirklich sehr erstaunlich, was da gibt. Und vielleicht jetzt noch zu meiner Karriere bei DeepSet. Wir haben Ende 2017 haben wir es zu dritt gegründet. Ende 2017 haben wir uns zusammengesetzt und wirklich auch viele Ideen gebrainstormt. Die beiden anderen, Milosch und Malte, die kennen sich auch schon von früher aus dem Studium. Die hatten tatsächlich auch noch andere Gedanken. Und wir haben aber dann schnell festgestellt, dass die Stimmung zwischen uns, die Arbeitsatmosphäre, dass es sehr gut ist und dass wir gar nicht so sehr jetzt unbedingt die große Idee haben müssen, um was zu starten, sondern einfach nur mit diesem Technikfeld NLP, diesen Fokus darauf setzen und dass wir dann einfach schauen, in welche Richtung es geht. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Dann 2018 die GmbH gemacht und erste Projekte. Also wir haben uns dort gebootstrapped, finanziert durch Projekte mit größeren Unternehmen, haben wir da auch direkt diesen Enterprise-Fokus gehabt, der uns jetzt, glaube ich, oder DeepSet generell jetzt ganz gut hilft einfach, weil es immer diese Relation ist, wie nutze ich AI ein im großen Enterprise, um Value zu generieren. Und damals war das Gefühl, da gab es ImageNet schon, ich glaube 2000, wann war das, 2012 wahrscheinlich, dann war 2017, 2018 in KI einzusteigen, gefühlt schon sehr, sehr spät. Deswegen, ich glaube, dann diesen Fokus auf NLP zu setzen und das Transferlernen, also dass man Modelle auf einem Datensatz X trainiert und die auf anderen Daten, Domänendaten funktionieren, das ist Transfer Learning, dass das funktioniert in NLP, das war unsere große Wette, die dann auch sich quasi gezeigt hat, dass es stimmt und dann solche Modelle wie BERT entwickelt wurden, Grundarchitekturen wurden gelegt und dann wurde das Ganze immer weiter hochskaliert bis zu ChatGPT und Co.
Wenn du jetzt gerade NLP sagst, vielleicht erklären wir das einfach nochmal kurz für die Zuhörer, die nicht so ganz tief im Thema drinstecken. Heißt das letztendlich Natural Language Processing? Geht es dabei primär um geschriebenen Text oder was sind vielleicht auch die Anwendungsgebiete? Kannst du vielleicht 2, 3 Beispiele nennen, was man damit aus Enterprise-Sicht zum Beispiel machen kann?
Ja, also es geht nicht nur um geschriebenen Text, sondern um alle natürliche Sprache, also auch gesprochene Sachen, Voice to Text, also dass man erkennt und transkribiert. Ein großer Applikation, die auch früher schon ganz gut funktioniert hat, ist die Übersetzung von Texten. Da gab es oder gibt es das Unternehmen DeepL, die auch groß rausgekommen sind. Aus Köln sind die. Die sind die Leute hinter Lingui, die so einen riesigen Datensatz erstellt haben, kuriert, Open Source kuriert quasi durch eine riesige Community und dadurch dann Modelle schon pre-ChatGPT trainieren konnten, die auch besser dann waren als die großen Übersetzer von Google und Co. Und ja, Übersetzung ist eine Sache. Transkribierung, die andere Sache, die vor ChatGPT auch schon sehr, sehr gut funktioniert hatten. Ich glaube, eine Sparte, mit der wir uns sehr befasst haben, ist die Suche, also Enterprise Search, also dass man probiert, eine Google-ähnliche Erfahrung, wie man es im Internet hat, ne? Wenn man was wissen will, kann man sehr, sehr gut suchen, kriegt auch direkt schon die Antworten gezeigt oft, muss gar nicht erst in Texte reingehen, dass man so eine Sucherfahrung hat, auch auf seinen Enterprise-Daten, die in-house sind, die irgendwie sicher zugegriffen werden muss, also dass es nicht einfach irgendwo hingeschickt werden kann an irgendeine API im Internet. Und diese Enterprise-Search, semantische Suche, da haben wir uns auch vor allen Dingen in den Early-Tagen mit unserem Open-Source-Produkt Haystack darauf fokussiert.
Super. Ja, auf Haystack will ich gleich nochmal zurückkommen, aber vielleicht noch eine Follow-up-Frage. Ich habe dich ja so ein bisschen mitverfolgt aus der Ferne. Ne? Wir hatten gemeinsam Handball gespielt. Und meine Wahrnehmung war häufig, dass ihr auch sehr starken Fokus auf diese deutsche Sprache und die deutschen Sprachmodelle hat. Welche Rolle spielt es denn eigentlich überhaupt, ob es das ein Text in Deutsch oder Französisch oder Englisch geschrieben ist? Hat es einen großen Impact auf die Performance oder ist das vor allem jetzt bei den heutigen LLMs schon zu vernachlässigen, in welcher Sprache man zum Beispiel sein Prompt schreibt?
Also für die Maschinen sind alle Sprachen, so würde ich sagen, relativ gleich, ob es jetzt auch Klingonisch ist oder auch Domänensprache, für diese Modelle ist das gleich. Was unterschiedlich ist, ist die Größe von den Trainingsdaten, die es gibt. Also es gibt viele Sprachen, wo es nicht viel Online-Text gibt. Und da haben diese Sprachmodelle dann schon Probleme, die auf diese Performance zu kommen. Aber ob es jetzt Englisch ist, Deutsch oder Französisch mit riesigen Datensätzen, öffentlich zugänglichen Datensätzen, da ist es ähnlich. Wobei natürlich auch, also es gibt verschiedene Wege, diese Modelle zu trainieren. Jetzt so Terminologie aus dem Machine Learning-Bereich zu verwenden. Es gibt unsupervised, das heißt, da gibt es keine Menschen, die irgendwie sagen, was ist, die keine Labels erstellen, sondern einfach nur, dass man einen Text, dass man ein Buch reingibt und anhand dieser Muster, die im Text sind, das Modell sich lernen lässt. Und dann gibt es supervised, also da muss dann zum Beispiel bei Bildern schaut ein Mensch an ein Bild und sagt, hey, hier ist die Katze oder rahmt vielleicht noch die Katze. Oder bei Texten sagt er, dieser Text beinhaltet Hate Speech oder dieser Text befasst sich mit Sport oder eine Frage plus Text. Und dann sagt man, hey, hier ist genau die korrekte Antwort auf diese Frage. Das sind alles Labels, das müssen Menschen erzeugen. Das ist sehr, sehr schwierig, das zu machen, aber auch dort wird sehr viel Effort reingesteckt, mehrere Millionen dann von den großen Anbietern, um diese Labels zu erzeugen, um diese großen Modelle auch noch wesentlich besser zu machen. Und zurückzukommen auf deine Frage, auf diesen Fokus auf Deutsch. Für uns war es sehr leicht als kleinere Firma, diese Modelle, die es dann am Anfang eher nur für Englisch gab oder manchmal noch multilingual, die zu replizieren für die deutsche Sprache. Also German Bird haben wir das erste rausgebracht, sehr, sehr erfolgreich, und auch einen Datensatz, diesen gelabelten Datensatz, von dem ich gesprochen habe, für deutsches Question Answering. Und dadurch haben wir als sehr junges Startup sehr schnell auch eine Visibility bekommen können in die in die Industrie, aber auch in der Wissenschaft, dass man uns da kennt, dass wir Publikationen machen, auf ganz guten Konferenzen dann publizieren können. Das hat uns dann sehr, sehr geholfen. Einfach, dass viele Leute schon, die sich auskannten im Bereich NLP, die hatten von DeepSet gehört, und gerade durch diese Domänenmodelle.
Super cool, auch super smarter Weg meines Erachtens. Hast du gerade schon mal Haystack angeschnitten? Ist das so eins deiner großen Babys, die du so maßgeblich mit beeinflusst hast? Magst du mal ganz kurz erklären, was es ist, wie es funktioniert?
Genau, es ist ein Open-Source-Framework für die Anwendung von großen Sprachmodellen. Und zwar, das bedeutet Anwendung, meistens, dass man seine eigenen Daten auch noch laden will und diese eigenen Daten mit dem Sprachmodell verbinden will. Das ist eine Technik, die nennt sich Retrieval Augmented Generation. Das könnte man vielleicht mit ein besseres, einleuchtenderes Wort ist Memory Networks. Also, dass solche Netzwerke eine gewisse Form von Gedächtnis haben. Und das geht so, dass man Texte, dass man die in einer Datenbank so hinterlegt, dass das Netzwerk darauf sehr leicht zugreifen kann. Man trainiert, aber man muss damit nicht trainieren. Also man muss nicht so einen sehr aufwendigen Zyklus nutzen, um das in diese Modellgewichte reinzukommen. Und deswegen kann man das auch mit externen Modellen, die man gar nicht trainieren kann. Also ChatGPT am Anfang gab es ja nur als API, konnte man das damit benutzen. Und das geht dann folgendermaßen: Wenn man irgendeine Anfrage stellen will, irgendwas wissen will, analysiere meine letzten 10 Meetings im Bereich zu Haystack-Produktentwicklung, dann geht es in diese Datenbank und sucht diese Meetings raus, wenn du die da hochgeladen hast, und sucht diese Meetings raus mit Produkt Haystack, von wo ich quasi Teilnehmer war, und gibt dann diese Meetings weiter zum großen Sprachmodell. Und das macht dann noch eine gröbere Analyse. Also dann kann man sagen, gib mir alle diese Meetings mit Produktfokus Haystack und summarize die Key-To-Dos dieser letzten 10 Meetings. Und dann macht das Sprachmodell diese Zusammenfassung. Und so hast du quasi dein Enterprise Search und hast eine sehr mächtige und flexible KI, die mit den Daten umgehen kann, die analysieren kann, die sie zusammenfassen kann, counten kann, aber auch einfach nur bestimmte Fragen beantworten kann. Und das ist der Hauptfokus, oder war der Hauptfokus von Haystack, Finding the Needle in the Haystack. Daher kommt auch das Wording. Und das ist mehr und mehr breiter geworden. Manche Leute kennen auch noch Competitor Open Source Frameworks. LangChain ist ein sehr, sehr bekannter. Der ist mit so Agents Workflows, ist ja sehr bekannt geworden. Ende 2022, Anfang 2023. Und Llama Index. Das sind so die drei großen LLM Application Frameworks, die es so gibt. Und ja, Haystack positioniert sich da.
Super spannend. Sprich, ich habe quasi die Möglichkeit, meine eigenen proprietären Daten da anzuzapfen und entsprechend die LLMs da drauf zu nutzen, sodass die Informationen innerhalb meines Unternehmens, ohne dass ich es jetzt mit OpenAI zum Beispiel teilen muss oder Public Knowledge ist, durchsuchbar zu machen, mal so kurz und knackig.
Ja, vollkommen. Also das ist diese Application Frameworks sind dann model agnostisch. Da kann man dann, ob man es zu ChatGPT per API schickt oder lokal gehostetes LLM-Model, ist dann quasi austauschbar, dass es dort so diese Flexibilität gibt und auch die Datenbanken, die im Hintergrund laufen. Da gibt es jetzt ganz viele von so Vektordatenbanken. Auch große Anbieter, MongoDB, haben zum Beispiel so Vector-Databases, die da rein mitbringen. Slack, glaube ich, auch schon. Sonst kennt man solche Sachen wie Pinecone, ist eine größere Vektordatenbank. Aber auch Elasticsearch, die diese alten textbasierten Datenbanken, Suchdatenbanken, die haben jetzt alle auch Vector-Plugins. Also Elasticsearch Open Search auch. Und das jetzt auswechseln zu können und dass das Ganze skalierbar bleibt, getestet bleibt, dass man immer die neuesten Updates bekommt, das ist, glaube ich, auch noch ein sehr, sehr großer Pluspunkt von solchen Frameworks.
Absolut. Und auch gerade, wie du sagst, ne, man kann x verschiedene LLMs, egal ob das jetzt von Llama oder von OpenAI oder von Google mit Gemini ist oder proprietäre, die man vielleicht eigen trainiert und entwickelt hat, man kann die so Plug and Play da rein und quasi immer, jedes Mal, wenn die eine neue Version pushen und veröffentlichen, hat man sozusagen direkt den Mehrwert auch auf seinen eigenen Daten. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, vollkommen. Deswegen ist auch, ich glaube, wenn Leute in-house etwas bauen wollen, also mit LLMs bauen wollen, wenn sie das dann selber machen, das geht manchmal auch, aber um das dann zu skalieren, um es anderen Teams zu zeigen, dass die das verstehen, um es dann up-to-date zu halten, da sind solche Application Frameworks oder LLM Orchestration Frameworks wirklich sehr, sehr gut.
Wo würdest du denn sagen, sind es da gerade noch so die Grenzen oder was ist das aktuelle Bottleneck?
Also das aktuelle Bottleneck ist definitiv, dass gerade bei großen Enterprises, dass Leute viel verändern wollen, aber dass noch nicht so ganz klar ist, diese Use Cases und was sie an Wert bringen. Also gerade auch zum Beispiel Enterprise Search, da ist es schwierig, das wirklich auszurechnen, wie viel Return of Investment kriege ich denn dadurch? Du willst halt oft, willst du irgendwas schneller machen oder irgendwas ermöglichen. Und wenn sowas braucht einfach auch Zeit, dass Leute das verstehen. Und wenn sowas sehr genau definiert ist, dann ist es leichter für Enterprises auch, da dann wirklich Geld rein zu investieren, zu sagen, ich setze jetzt hier mein Team an, 10 Staff, 10 Leute, 20 Leute, die das machen, oder ich hole mir bezahlte Lösungen, die das machen können. Und da hat es noch so ein bisschen gehinkt. Jeder weiß, dass irgendwie das so viel geht und so viel sich automatisieren lässt, was heutzutage nicht noch sehr manuell gemacht wird oder wo manuell Modelle trainiert werden durch ein riesen Data Science Team. Das kann man dann heutzutage einfach das Modell ChatGPT einfach oder andere große LLMs einfach reinpluggen. Aber genau zu verstehen, welchen Value das bringt, das ist, würde ich sagen, das größte Problem in der Industrie und für Industry Adoption of LLMs.
Okay, verstehe. Ja, ich kriege häufig die Anfrage oder wird häufig diskutiert, ne? Ich möchte meinen Kunden-Support-Chat zum Beispiel auf der Website durch eine AI-Bot optimieren. Das wäre ja genau dann dafür eigentlich ein Use Case. Sprich, da dann einfach zu berechnen, am Ende des Tages, wie viel effizienter ist es? Sind die Kunden wirklich glücklicher? Sind die überhaupt zufrieden da damit? Verstehe ich, dass das aktuell schwierig ist, da den Return on Invest erstmal klar zu benennen und zu sagen, ja, am Ende ist es prozentuale Differenz von x Prozent. Du hast den Mehrwert da davon. Okay, verstehe.
Ja, und auch, wenn du schon sagst, auch Kunden-facing Applications, dann ist halt immer auch gerade die große Sorge, was machen diese LLMs, welche Antworten geben die, halluzinieren die? Also halluzinieren ist, dass sie einfach irgendwelche Fakten von irgendwo herholen, dass man nicht genau kontrollieren kann, welche Antworten die geben, dass sie manchmal auch gebiaste Antworten geben, rassistische, sexistische Antworten. Da wird natürlich viel dran gearbeitet. Aber das ist natürlich auch immer noch ein Blocker auch, jetzt weiß nicht, ein großes Media-Outlet, eine große Zeitung, wenn die solche Bots einsetzt, die kann dann nicht haben, dass die Bots dann irgendwas Rassistisches sagen. Auch nur einmal ist dann oft schon genug, dass es einen Shitstorm gibt und da müssen viele Sicherheitsmechanismen dann auch noch mit eingebaut werden, um solche LLMs anzuwenden.
Ja. Jetzt habt ihr Haystack Open Source entwickelt. War das auch ein Grund, das sozusagen das offen zu legen und zugänglich zu machen, um für mehr Transparenz zu sorgen, um für eine höhere Adoption am Ende des Tages? Oder wieso habt ihr euch für Open Source entschieden?
Ja, also die Open Source Strategie für uns als Firma hat sich sehr gut erwiesen, dass wir Visibility kriegen. Wir hatten vorher auch noch ein anderes Framework entwickelt, Farm. Was ungefähr, ich weiß nicht, ob wenn du Hugging Face oder wenn die Zuhörer Hugging Face kennen, die Hugging Face Pipelines, das war ungefähr das Prinzip von Farm und hat viel auch mit Hugging Face zusammengearbeitet und einfach Open Source zu entwickeln, dass andere Nutzer es auch testen, dass es wirklich battle-tested ist, die ganzen Modelle, verschiedene Vorverarbeitungsschritte, das zu testen, dass das alles stimmt zusammen. Das ist ein super großer Vorteil auch von gerade so einer jungen Industrie und von einem jungen Feld, weil wenn du dann dieses Open Source Framework hast, was schon sehr stabil ist und das in ein proprietäres Produkt reingießt, dann hast du ja schon eine wahnsinnig gute und stabile Basis und musst gar nicht mehr so viel debuggen und hast gar nicht so super viele frustrierte kommerzielle Nutzer dann, sondern die wissen ja auch schon, haben oft dann das Open Source Framework genutzt und wissen, was sie haben. Das ist auf jeden Fall auch dann ein krasser Vorteil, wenn man so eine Brand hat, Open Source, man entwickelt es sehr gut, Leute sehen auch die Codequalität, das dann schnell auch auf die kommerzielle Nutzung gesetzt wird.
Ja, super cool. Ist euch denn leicht gefallen, Mitentwickler sozusagen im Open Source Umfeld zu finden?
Klar, ja, voll, ja. Ich glaube, das ist natürlich auch super spannend für Entwickler, weil sie dann das, also die Leute bei DeepSet haben alle ihre privaten GitHub-Handles und den Code, den sie dort dann committen, alles, was sie dort auch machen, ist dann auch für sie, auch für ihre private CV quasi zugänglich. Mhm. Auch wenn sie nach DeepSet dann noch weitermachen, sehen alle, dass sie so Maintainer bei Haystack waren, können sich den Code anschauen. Auch dann, ja, Haystack ist ja jetzt auch schon was größer geworden mit größerer Community, Tausenden von Downloads, Tausenden von Stars. Ja, das hilft auf jeden Fall. Und Leute sind fasziniert. Entwickler wollen Open Source mitmachen.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also jedes Projekt, das ich gemacht habe, was Open Source war, da waren alle Feuer und Flamme, genau aus besagten Gründen, wenn man so ein bisschen für den Lebenslauf und seine Reputation machen kann. Und die Qualität hat auch total davon profitiert. Und ja, es gab dann immer wieder den Fall, dass irgendwie so ein öffentlicher Pull-Requester war, der so komplett gegen alles war sozusagen, alle Code-Richtlinien, alles, was die Community sich auferlegt hat, da muss man dann irgendwie so gewisses, ja, Samthandschuhe anlegen, um halt da die Leute entsprechend abzuholen. Aber die Vorteile haben aus meiner Sicht irgendwie immer überwiegt. Es hat sich ja in der AI-Welt, vor allem in den letzten 2 Jahren, gefühlt extrem viel getan. Hast du es auch so wahrgenommen, dass es da nochmal so einen richtigen Boost gab?
Voll, voll. Also als GPT 3.5, als ChatGPT dann wirklich rauskam und wirklich so nutzbar war, das war November, Dezember 22. Das war gerade, als mein Sohn geboren wurde, mein erster. Und ich bin wiedergekommen nach so ein paar Monaten Elternzeit und es explodiert. Und man hat die Maschine benutzt und irgendwie Anfragen gestellt und es war einfach nur, oh mein Gott, was ist denn jetzt hier passiert? Also dieser Schritt in wie intelligent diese Maschine Muster erkennen kann, das Vergleichen, das irgendwie Dinge verstehen, Reasoning, mathematische Fähigkeiten, all diese ganzen Sachen. Also das hat mich auch als jemand, der sehr tief in der Materie drin war, mich das auch überrascht, diesen Sprung zu schaffen. Und das hat sich schon so ein bisschen gezeigt. Es war ja GPT-2 kam ja auch und davor gab es auch Sachen und da hatte man immer, weiß nicht, ich habe irgendwie auf Partys, habe dann Freunden so gezeigt, hey, schau mal, hier gibt es dieses coole Modell, da, wenn man da irgendwie einen Text schreibt, dann vervollständigt das diesen Text und man kann so Geschichten schreiben und so und es war alles super stimmig, aber es hat Leute nie so richtig abgeholt. Die Leute haben so gesagt, so ja, okay, ja cool, die Maschine kann jetzt meinen Text vervollständigen, meine Geschichte, aber irgendwie so what? Und ja, es brauchte dieses Interface, aber es brauchte auch dieses Feintuning mit Labels im Endeffekt, um diese Maschine mehr Instruction Following zu machen. Also, dass man ja wirklich sagen kann, was man will und dass die Maschine das dann macht und nicht einfach nur eine Geschichte vervollständigt.
Ja, ich, auf meinem Umfeld, ich fand das so überraschend. Es werden gefühlt immer mehr und mehr, die auf ChatGPT umsteigen, zumindest mal ausprobiert haben. Und der Aha-Moment ist einfach immer sofort da, weil dieses Chatten kennt jeder von WhatsApp oder Telegram oder den ganzen Messengern. Und dann da einfach auf den ersten Blick sehr gute Antworten zu bekommen. Natürlich ist dann mal irgendwie eine Halluzination dabei oder irgendwie stimmen die Fakten doch nicht so 100%. Aber das wird ja auch rapide besser. So der Schritt von 3.5 auf 4.0. Jetzt steht uns dann eventuell bald ChatGPT 5.0 bevor. Das ist ja mittlerweile auch ein ganz schönes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den ganzen großen Tech-Konzernen. Wo siehst du denn da perspektivisch die Reise hingehen? Was ist deine Erwartungshaltung an die KI-Welt?
Boah, ich glaube, schwierig zu sagen. Ich glaube, auf der einen Seite auch gibt es einmal dann das Open-Source-Lager. Ne? Es gibt die proprietären Anbieter, OpenAI, Cohere, Google, Anthropic, die dort entwickeln. Und dann gibt es Open-Source. Und Open-Source ist auch schon eine Kraft, die sehr, sehr mächtig sind. Millionen von Entwicklern, die es dann vor allen Dingen effizienter machen, ne? die bestehenden Modelle, so Llama, CPP, die dann große Modelle nehmen, die eigentlich ein Rechenzentrum brauchen, eine große irgendwie GPU und optimieren das dann so, dass es lokal auf dem Rechner laufen kann. Also da ist ein Riesenforce dahinter. Und ich glaube auch, dass für viele Anwendungen es darum geht, ob man Modelle dann sehr effizient, kosteneffizient einsetzen kann oder vielleicht auch irgendwie etwas sicherer in seiner eigenen Umgebung anwenden kann und nicht nur eine externe API anfragen kann. Ich glaube aber, diese krasse Performance, also wirklich die beste, intelligentesten Maschinen, das wird schon noch proprietär sein, weil dort sehr viel Zeit und Geld investiert wird mit, Clickworkern, die mehrere hunderttausend Datenpunkte labeln. Und sowas Open Source zu replizieren, ist schon schwierig. Man hat ja oft gezeigt, dass man von diesen proprietären Models das reingeben kann, das Wissen in Open-Source-Modellen, indem man die so verbindet und miteinander sich quasi kommunizieren lässt und quasi so ein Teacher-Student-Modell hat. Aber dann gab es auch wieder Beispiele, wo gezeigt wurde, dass dann nur in sehr engen Nischen diese Modelle, diese Open-Source, diese Student-Modelle besser macht und aber nicht so generell macht. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese proprietären Models immer noch an der Cutting Edge sind von Performance und dass Leute sehr viel Geld ausgeben werden, um diese Cutting Edge wirklich zu haben, um diesen Wettbewerbsvorteil dann auch, der dann durch diese gesteigerte Intelligenz da ist, den beibehalten zu können.
Ja. Ich habe auch einen Informatik-Hintergrund, habe dann in San Diego damals ein Auslandssemester gemacht und die haben einen sehr großen Machine Learning und AI-Lehrstuhl. Und da war unter anderem der AI-Chef von Google zu Gast. Der hat 1,5 Stunden langen Vortrag gehalten, hat dann damit geendet, dass der Algorithmus kann noch so gut sein, viel wichtiger ist, dass ihr einfach mehr Daten habt, die besser gelabelt sind. Das ist am Ende des Tages das Entscheidende. Und das sehe ich auch heutzutage einfach immer noch so. Ne? Genau, weil du sagst, je besser man die Daten da reinsteckt und wenn du mehr Supervised Learning machen kannst, nach meinem Verständnis, kommst dann hinterher trotzdem noch auf eine sehr viel bessere Qualität. Kannst du das so bestätigen oder wirst du dem eher widersprechen?
Total, ja. Weil es noch mit ein paar Freunden, so auch Fellow Nerds, noch in Urlaub. Und da, also ich habe die letzten paar Monate, weil ich bin bei DeepSide raus seit Ende letzten Jahres und habe die letzten paar Monate eigentlich kaum die Research verfolgt oder auch das Feld verfolgt. Und die meinten auch, es gab jetzt relativ viele prominente Paper auch, die sagen, Architektur eigentlich irrelevant. Ich könnte mir vorstellen, dass Architektur relevant ist, vielleicht um Dinge stabiler zu lernen, also dass mit manchen Architekturen es leichter dann ist zu lernen, weil es diese großen Maschinen auch zu trainieren ist, wirklich noch eine schwarze Magie, einmal dadurch, dass es schon komplex ist, aber auch, dass es nur ein paar Labs, ein paar Punkte gibt, die das überhaupt machen können und dass dadurch dieses Wissen gar nicht so sehr verbreitet ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es größerer Fokus ist, Menge an Daten und Datenqualität und dann Modellarchitektur ist eher nebensächlich.
Mhm. Ja. Ja, super spannendes Feld. Was ist so als nächstes für dich? Was kommt auf deine, was hast du dir jetzt vorgenommen für dieses Jahr? Was beschäftigt dich noch?
Ja, lass uns darüber reden. Also ich bin aus DeepSide raus, weil ich auch gemerkt habe, dass ich einfach einen vollen Fokus auf sozialen Impact legen will und dass ich etwas kreieren will, wo mein Herz hintersteckt und wo es wirklich, wo ich mit Herzblut dabei bin. Und das war immer schon etwas, wovon ich geträumt habe. Und ich habe jetzt genug Wissen, auch ein gutes Netzwerk erreicht und könnte mir vorstellen, dass ich erstmal nach einer kleineren Pause. Ich kriege auch noch ein zweites Kind, dass ich dann so ein bisschen mit frischer Energie, dass ich dann etwas finden kann, was einen guten sozialen Impact hat und aber auch noch ein sehr profitables Geschäftsmodell und dann nochmal eine neue Firma gründen. Das wäre, glaube ich, mein Traum, wenn ich das erreichen kann und auch andere interessierte Leute, die gerade diesen Fokus haben auf Social Impact, wenn ich die mitnehmen könnte und wenn man so einen KI, die der Gesellschaft dient, kreieren kann.
Ja. Super cooler Ansatz auf jeden Fall. Was würdest du denn zu den Tech-Nerds und Programmierern dieser Welt noch mit auf den Weg geben, so zum Abschluss? Was ist dein Learnings aus der ganzen KI-Welt, die du jedem ans Herz legen kannst noch?
Ich glaube, gar nicht zu viel tüfteln und zu viel probieren, an den kleinen Stellschrauben zu arbeiten, sondern weil also dieser Sprung, was möglich ist, so groß ist, sollte man sich wirklich voll fokussieren auf die low-hanging fruits und zu gucken, welche Prozesse bei sich in der Firma oder weiß nicht, privat vielleicht auch, wo es da Optimierungsbedarf gibt und dann ganz schnell auszuprobieren und auch gar nicht so sehr dann mit Open-Source-Modellen, sondern immer das Leichteste wie möglich, wenn es geht. Manchmal kann man ja Daten nicht wirklich rausschicken, aber auch da gibt es ja verschiedene Flavors. Oder man kann Daten suchen, die man rausgeben kann. Also immer schnell validieren mit den Methoden. Und wenn das viel erfolgsversprechend ist, dann kann man wirklich tief reingehen und in die Details und das Ganze wirklich sauber machen. Aber diese schnelle Iterierung, das ist etwas, was super wichtig ist. Und ich glaube auch, dass es so in diesem Term, der jetzt so ein bisschen populärer wird, AI-Engineer, also gar nicht mehr Data Scientist, sondern wirklich jemand, der schon versteht, wie Modelle funktionieren, aber das dann auch mit Daten verbinden kann, das dann irgendwie reinstecken kann, dass es halbwegs funktioniert und man Endnutzern zeigen kann. Also solche Qualitäten, das wird immer mehr gefragt, auch in der Zukunft. Und wenn ihr euch in diese Bereiche reinentwickelt, dann werdet ihr auf jeden Fall richtig, richtig krass gute Jobs haben. Also an dieser Intersection von Product Management, Machine Learning schon, auch ein bisschen Data Science Verständnis, aber ja auch das ganze Engineering, Deployment, das ganze Zusammenbauen da drumherum. Das ist, glaube ich, sehr, sehr zukunftsträchtig.
Ja, super cooler Tipp. Vielen, vielen Dank, Timo. Habe ich noch vergessen, irgendwas zu fragen oder magst du uns noch was mit auf den Weg geben?
Nee, es hat mich sehr gefreut. Also könnten bestimmt noch auch weiterreden, aber ich denke, wie lange haben wir jetzt schon? Eine halbe Stunde geredet? Das ist doch ist eine richtig gute Zeit. Und mich voll gefreut, mit dir ein bisschen über AI zu reden.
Ja, vielen Dank für deine coolen Insights und lass uns da gerne nochmal deine Deep Dive-Folge machen, wenn du Bock drauf hast. Insofern, wenn euch das auch interessiert hat, wenn ihr noch weitere Fragen an Timo habt, schreibt sie auch gerne mal in die Kommentare, dann nehmen wir das nochmal mit auf. Und daher danke fürs Zuhören, Timo, und dir vielen Dank für deinen tollen Beitrag und dann bis zum nächsten Mal.
Jo, danke dir.